Kapselwurf Podcast.
Herzlich willkommen zur Premiere unseres Kapselwurfs. In diesem Podcast sprechen wir über Übersetzungen und die Herausforderungen, die dabei auftreten können, inklusive der teils lustigen, teils bizarr wirkenden Ergebnisse. Schön, dass Sie also dabei sind, um uns beim Podcasten oder eben beim Kapselwerfen zuzuhören. Mal schauen, wo sie heute landet. Wer macht eigentlich diesen Podcast? Wir sind vier Doktorandinnen und Doktoranden bzw. Postdocs von verschiedenen Unis in Deutschland, die über ein Forschungsprojekt zusammengefunden haben. Das Forschungsprojekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und ist ein sogenanntes Schwerpunktprogramm. Es läuft unter dem Titel Übersetzungskulturen der frühen Neuzeit und ist interdisziplinär ausgerichtet. Es forschen also verschiedene wissenschaftliche Fachrichtungen in jeweiligen Einzelprojekten zu einem gemeinsamen Thema, nämlich dem, das auch der Podcast aufgreift, Übersetzung. Und an dieser Stelle wollen wir vier uns einmal kurz vorstellen. Ich bin Malte Kneifel und arbeite als Doktorand an der Uni Mainz, dort am Arbeitsbereich für spanische und portugiesische Sprachwissenschaft des Fachbereichs 6.
Ich bin Irina Saladin und arbeite an der Universität Tübingen. Als Historikerin im Bereich der frühen Neuzeit erforsche ich mediale Übersetzungsprozesse in der Kartografie des 18. Jahrhunderts.
Ich heiße Raphael Sackmann und bin an der Uni Marburg am Fachbereich Fremdsprachliche Philologien tätig, genauer am Fachgebiet Vergleichende Sprachwissenschaft und Keltologie. Ich beschäftige mich zurzeit hauptsächlich mit historischen kömmrischen, also walisischsprachigen Texten.
Und ich bin Jennifer Hagedorn von der TU Braunschweig. Ich arbeite in der germanistischen Medievistik, das heißt, ich erforsche deutschsprachige Kultur und Texte, in diesem Fall Übersetzungen, des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Sie werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, in unserem Podcast ist der Name Programm. Denn wahrscheinlich fragen Sie sich, was das ganze Zeug mit dem Kapselwurf eigentlich soll. Es ist in der Tat ziemlich komisch, aber lassen Sie mich erklären. Nehmen wir das Wort Kapselwurf auseinander, ergibt das Kapsel und Wurf. Wenn wir die beiden Wörter ins Englische übersetzen, können wir Pod und Cast daraus machen. Und schon ist gewissermaßen ein Podcast geboren. Ja, wer jetzt das Gesicht verzieht und sich ein bisschen oder ein bisschen sehr fremdschämt, wir haben vollstes Verständnis. Dass Kapselwurf keine adäquate Entsprechung zum englischen Podcast ist, ist natürlich völlig klar. Aber genau um diesen Blickwinkel auf Übersetzungen und Prozesse, die dahinter stecken, soll es hier ja gerade gehen. Welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten oder Probleme können beim Übersetzen auftreten? Wann ist eine Übersetzung gut und wann ist sie das nicht? Und was genau macht uns überhaupt dazu fähig, eine Übersetzung als gut oder schlecht zu beurteilen? Das und mehr wollen wir in diesem Podcast diskutieren und laden dabei alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken und Mitüberlegen ein. In unserer ersten Folge klären wir die Frage, was es mit Heringsdateien und träumendem Gras auf sich hat und wie es dazu kommen konnte. Wir werfen einen Blick auf die Wissenschaft hinter der Übersetzung und wir fragen nach, wie eigentlich eine professionelle Übersetzerin das Ganze sieht. Vor einiger Zeit in einem Restaurant im spanischen Urlaubsort.
Ach, das sieht alles so interessant aus. Ich möchte mal was kosten.
Warum probierst du nicht mal die Dummkopfcreme?
Ich glaube, ich nehme lieber das misshandelte Kabeljaufilet.
Oder vielleicht doch lieber das Huhnschnurblau?
Ach, ich weiß nicht. Das sagt mir hier doch nicht so zu. Vielleicht gehen wir lieber zum Tageszeitung-Buffet.
Das wäre aber ziemlich trockene Kost.
Ah, da steht Daily Buffet. Also kriegen wir da nur täglich All You Can Eat. Nicht unbedingt etwas aus Papier.
Das hört sich doch schon besser an. Na dann nichts wie los.
Neulich an einem Fischbrötchenstand in Stockholm.
Ich hätte gern die Heringdatei.
Kennen Sie das? Sie sind im Urlaub und nach einer stundenlangen Stadtbesichtigung haben Sie sich endlich in einem Restaurant oder in einem Imbiss eingefunden, voller Vorfreude und Erwartung auf haufenweise interessante Leckereien. Der Kellner oder die Kellnerin war so freundlich und gab Ihnen eine deutsche Speisekarte. Und dann das. Trotz der Übersetzung verstehen Sie rein gar nichts. Das Internet ist voll von Schnappschüssen, die hungrige Reisende überall auf der Welt von solch unterhaltsamen Übersetzungen auf Speisekarten gemacht haben. Man darf wohl davon ausgehen, dass in den meisten Fällen automatische Programme wie der Google Translator ihre Hände im Spiel hatten. Die spanische Dummkopfcreme ist beispielsweise nichts anderes als eine Zucchini-Cremesuppe. Eine Crema de Calabacín. Calabacín kann allerdings sowohl Zucchini als auch Dummkopf heißen und schon hat man den Salat. Was das misshandelte Kabeljaufilet angeht, wurde offenbar das englische Battered Cod Fillet unglücklich übersetzt. Abgesehen von misshandelt kann Battered viele Bedeutungen haben, zum Beispiel zerbeult oder auch sternhagelvoll oder eben in der Gastronomie in Backteig ausgebacken. Hier wurde also bei der Zubereitung nicht etwa grundlos auf den armen Kabeljau eingedroschen, sondern er wurde mit einer speziellen Panade versehen. Was dem fertigen Backfisch auf dem Teller wahrscheinlich auch nicht viel besser gefallen hätte, aber naja. Apropos Fisch. Die schwedische Heringdatei ist natürlich nichts anderes als ein Heringsfilet. Das schwedische Wort Filet wird F-I-L-E mit Akzent akut geschrieben. Wenn beim mutmaßlich automatischen Übersetzungsvorgang der Akzent nun unter den Tisch fallen gelassen wird, sieht das Ganze exakt aus wie das englische File, was bekanntermaßen Datei bedeutet. Auch bei uns finden sich interessante englische Übersetzungen deutscher Gerichte. Auf einer Karte in Bayern sollen Schweineländchen mal mit Little Pig Misery übersetzt worden sein, also kleines Schweinselend. Tatsächlich steckt in Schweineländchen oder eher Schweineländchen das Wort Elend, auf Englisch Misery. In vielen Fällen ist allerdings gar nicht mehr klar auszumachen, über welche verschlungenen Wege Übersetzungsfehler zustande gekommen sind. Übersetzungen, die wir als missglückt oder falsch empfinden, führen uns besonders gut vor Augen, wie stark die Bedeutungen einzelner Begriffe und deren Anwendung in unterschiedlichen Sprachen voneinander abweichen können. Wie wir Gerichte nennen oder beschreiben, ist nicht nur eine Frage von Vokabeln. Dahinter stehen oft vielschichtige kulturelle Konzepte, die sich kaum direkt übersetzen lassen. Wenn Sie Cordon Bleu auf einer Speisekarte lesen, haben Sie sicher eine Vorstellung davon, was Sie erwartet. Der französische Begriff ist mittlerweile bei uns so üblich geworden, dass Sie sofort ein paniertes Schnitzel mit einer Füllung aus Käse und Schinken vor Augen haben, ohne dass Sie sich dabei irgendwelche Gedanken darüber machen müssen, dass Cordon Bleu eigentlich auf Deutsch heißt. In einem Restaurant auf Teneriffa könnte es Ihnen allerdings passieren, dass man Ihnen ein Huhn schnurblau servieren möchte. Da verstehen Sie natürlich erstmal nur Bahnhof, obwohl es sich um eine sehr enge sprachliche Übersetzung des französischen Cordon für Schnur oder Band und Bleu für Blau handelt. Der Begriff Cordon Bleu verweist aber nicht auf irgendeine beliebige blaue Schnur. Ein Cordon Bleu bezeichnet ein ganz bestimmtes himmelblaues Band, das ab dem 16. Jahrhundert in Frankreich das Erkennungszeichen der Mitglieder des Ordens vom Heiligen Geist und eine Auszeichnung für besondere Verdienste war. Später begann man damit, das blaue Band auch herausragenden Köchen zu verleihen. Der Begriff Cordon Bleu ist also im Prinzip nichts anderes als ein Verweis auf die hohe Kochkunst.
Sprachliche Übersetzungen sind immer kulturelle Übersetzungen. Wenn kulturelle Unterschiede im Verständnis und in der Verwendung von Begriffen nicht berücksichtigt werden, entstehen schnell Missverständnisse oder Irritationen. Englische Übersetzungen auf chinesischen Hinweisschildern etwa lassen viele Ausländer und Ausländerinnen häufig ratlos zurück und laden zu wilden Spekulationen ein. In einer chinesischen Arztpraxis könnte Ihnen zum Beispiel ein Schild begegnen mit der Aufschrift Treating the patient as God, zu Deutsch den Patienten als Gott behandeln. Als Gott angesprochen zu werden, mag einen Touristen oder eine Geschäftsreisende aus Europa irritieren, vielleicht auch besonders schmeicheln, gemeint ist letztlich aber nichts anderes als der Patient hat höchste Priorität. Insbesondere seit den Olympischen Sommerspielen in Beijing 2008 lässt sich in China ein regelrechter Englischboom beobachten. Dabei sind eigene lokale Formen des Englischen entstanden, die auch als Chinglish bezeichnet werden. Das Chinglish weist vielfältige Kombinationen aus englischen Wörtern und chinesisch-stilistischer Syntax auf. Es wird beschrieben als eine Art Zwischensprache oder hybride Sprache, die weder Englisch noch Chinesisch, sondern etwas Eigenes, für Ausländer häufig schwer Verständliches sei. Chinglish ist als Phänomen oft negativ konnotiert. Vielfach wird es als gebrochenes Englisch aufgefasst, das voller unangemessener und fehlerhafter Übersetzungen sei und die interkulturelle Kommunikation behindere, statt sie zu fördern. In den letzten Jahren gab es in China immer wieder Kampagnen, entsprechende Übersetzungen aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Daneben gibt es aber auch eine Tendenz unter Sprachforschern, die besondere Kreativität und schöpferische Kraft des Chinglish zu betonen. Vor dem Hintergrund sich wandelnder sozialer, politischer und ökonomischer Diskurse in China sind in den letzten Jahren viele neue Chinglish-Begriffe entstanden, die insbesondere in der Online-Kommunikation auftreten. Der Begriff River Crab, zu Deutsch Flusskrabbe, wird von chinesischen Internetnutzern beispielsweise als Bezeichnung für Internetzensur verwendet. Woher kommt das? Nun, das chinesische Wort für Flusskrabbe klingt phonetisch fast genauso wie das chinesische Wort für Harmonie. Zunächst verwendete man noch Harmonie als Euphemismus für Internetzensur. Nachdem der Begriff jedoch selbst zensiert wurde, stieg man auf die ähnlich klingende Flusskrabbe in ihrer englischen Übersetzung als River Crab um. Chinglish erfüllt also nicht nur Funktionen in der interkulturellen Kommunikation. Die kreativen Spielarten chinesisch-englischer Übersetzungen erfüllen ebenso spezifische Funktionen innerhalb chinesischsprachiger Communities. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen englische Übersetzungen aus dem Chinesischen außerhalb von China bzw. dem chinesischen Sprachraum aufgegriffen und verwendet werden. Denkbar, wenn auch nicht unumstritten, ist beispielsweise, dass die weit verbreitete englische Redewendung Long Time No See, die nicht den gängigen englischen Grammatikregeln folgt, ihren Ursprung in einer Übersetzung aus dem Chinesischen hat. Zu einer kleinen Internetberühmtheit stieg in den letzten Jahren ein chinesisches Schild auf, das Passanten davon abhalten soll, eine Rasenfläche zu betreten. Auf dem Schild heißt es: Do not disturb. Tiny grass is dreaming. Auf Deutsch: nicht stören, winziges Gras träumt gerade. Jeder, der dieses Schild mag, kann es sich mittlerweile kaufen und im eigenen Garten aufstellen. Der poetische Charakter seiner Aufschrift hat Menschen in ganz unterschiedlicher Weise inspiriert. Der dänische Jazzkomponist Jonathan Andersen hat es zum Titel einer seiner Kompositionen und seines kürzlich erschienenen Debütalbums gemacht. Die Mitglieder einer christlichen Gemeinde in Kalifornien hat das Bild vom träumenden Gras wiederum in spiritueller Hinsicht angeregt. Der neue Verwendungskontext verleiht dem Text eine ganz neue Bedeutung. Von dem ursprünglichen "Bitte nicht betreten"-Schild ist nicht mehr viel übrig.
Ja, wenn wir über die Herausforderungen, Schwierigkeiten und Probleme sprechen wollen, die beim Übersetzen auftreten können, und außerdem darüber, was eine gute oder schlechte Übersetzung ausmacht, dann müssen wir auch darüber reden, was Übersetzung an sich eigentlich ist. Werfen wir also mal einen wissenschaftlichen Blick darauf. In der Wissenschaft gibt es nämlich, wie so oft, je nach Blickwinkel verschiedene Ansätze, die erklären, was eine Übersetzung ist. Und wie immer in der Wissenschaft stellt sich heraus, dass die Frage, was ist eine Übersetzung, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Gut, die Wissenschaft, die sich mit dem Phänomen Übersetzung in all ihren Ausprägungen beschäftigt, ist die sogenannte Translationswissenschaft. Und in der Translationswissenschaft ist es inzwischen Konsens, zwischen verschiedenen Arten von Übersetzung oder eben Translation zu unterscheiden. Schauen wir uns ein paar davon an. Wir beginnen mal ganz einfach. Das wahrscheinlich geläufigste Verständnis von Übersetzung ist ja wohl das Übertragen oder Wiedergeben von einer Aussage in einer Sprache in einer anderen. Vom Englischen ins Deutsche, vom Französischen ins Japanische, vom Inupiaq ins Swahili und so weiter. Das kann ein Wort, einen Satz oder einen gesamten Text betreffen. Wir kennen das ja. Wir schlagen ein Wort im Wörterbuch oder Online-Übersetzer nach. Der Reiseführer gibt uns die Basic-Sätze in der Sprache unseres Urlaubslands und zahllose Texte, Geschichten, Bücher, aber auch solche banalen Dinge wie Bedienungsanleitungen, werden ja zum Teil in ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt. Texte können aber auch gesprochen sein. Das wären dann zum Beispiel Reden, die gedolmetscht werden, oder Filme, die in einer anderen Sprache synchronisiert werden oder untertitelt werden. Mit dieser Art von Übersetzung kann wahrscheinlich jeder von uns etwas anfangen. Und die wird nun in der Translationswissenschaft interlinguale Übersetzung genannt. Oder einfacher ausgedrückt, Übersetzung zwischen mehreren Sprachen. Ganz geläufig. Man spricht dabei dann allgemein von einem Ausgangstext, der in eine Ausgangssprache verfasst ist und der in eine Zielsprache übersetzt werden soll, was dann einen Zieltext ergibt. Jetzt ist aus wissenschaftlicher Sicht Übersetzung nicht nur auf die Übertragung von Texten in andere Sprachen beschränkt. Es mag zunächst ungewöhnlich klingen, ist aber in unserem Alltag ganz einfach nachvollziehbar. Zum Beispiel so. Nehmen wir an, wir wollen unsere Steuererklärung machen. Die Papiere, die dazugehören, sind zwar auf Deutsch, aber bisweilen so kompliziert formuliert, dass wir auf den ersten und wohl auch zweiten Blick gar nicht wissen, was wir damit eigentlich machen sollen. Genau das müssen wir aber wissen, damit wir die Steuererklärung richtig ausfüllen und das Finanzamt sie akzeptiert. Wir könnten sie uns deshalb also von einer Person, die sich mit solchen Formulierungen auskennt, erklären lassen. Oder mit anderen Worten in eine leichter verständliche Sprache übersetzen lassen. Auch wenn es sich dabei natürlich immer noch um dieselbe Sprache handelt, in der die Steuererklärung ursprünglich war, in diesem Fall Deutsch. Eine solche Art von Übersetzung nennt man intralinguale Übersetzung oder einfacher ausgedrückt Übersetzung innerhalb einer Sprache. In unserem Alltag ist das gar nicht mal so ungewöhnlich. Vielleicht haben Sie schon mal von leichter Sprache gehört. Genau dieses Prinzip steckt dahinter. Übersetzungen sind außerdem immer stark von Kultur geprägt. Die Kultur, in der eine Gesellschaft lebt, bestimmt, wie sie lebt, wie sie handelt und wie die Menschen miteinander umgehen. Wenn dann verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dann kann es passieren, dass man die jeweils anderen gar nicht einordnen kann oder anders gesagt schlicht nicht versteht. Das kennen wir bestimmt alle, Stichwort Kulturschock. An dieser Stelle setzt dann die sogenannte kulturelle Übersetzung an, die versucht, Aspekte, die nicht der eigenen Kultur entsprechen, verstehbar zu machen. So etwas schlägt sich natürlich auch merkbar in der Sprache nieder. Wie? Das ist ganz logisch. Die Sprache ist ja das Mittel, mit dem wir Menschen kommunizieren. Und weil, wie eben gesagt, unser gesamtes menschliches Miteinander kulturell geprägt ist, sind Sprache und Kultur unmittelbar miteinander verbunden. Jeder Text, egal in welcher Sprache, entsteht also im Kontext einer Kultur und wird auch im Kontext dieser Kultur verstanden. Das ist alles sehr theoretisch. Bringen wir also ein praktisches Beispiel. Sowohl ein englischsprachiger als auch ein deutschsprachiger Autor können einen Bestsellerroman schreiben. Die sind dann aber nicht nur in unterschiedlichen Sprachen geschrieben, sondern auch in der jeweiligen Kultur der Autoren angesiedelt. Weil die Autoren ja selbst in dieser Kultur leben und dementsprechend denken, handeln und eben auch schreiben. Wenn also Bestsellerroman XY in eine andere Sprache übersetzt werden soll, dann wird er in der Regel auch in eine andere Kultur übersetzt. Das passiert aber immer in unterschiedlichem Maß. Es kann sich in Kleinigkeiten äußern, zum Beispiel wenn sprachliche Wendungen oder Metaphern angepasst werden, weil es die zwar in der einen, aber nicht in der anderen Sprache gibt. Würde man das nicht anpassen, dann könnte die Übersetzung auf die Lesenden befremdlich wirken. Etwas greifbarer ist es wohl bei solchen Übersetzungen, in denen etwa Eigennamen von Figuren aus Romanen in andere Sprachen verändert werden. Das findet zum Beispiel in Übersetzungen der Harry Potter-Reihe statt, ins Französische, Portugiesische oder Niederländische. Aus Harrys Eltern James und Lily werden in Brasilien Tiago und Lilian, Severus Snape ist in Frankreich Severus Rogue und die niederländischen Versionen von Hermine Granger und Ron Weasley heißen Hermelin Griffel und Ron Wemel. Natürlich wird eine Übersetzung aber auch manchmal ganz bewusst nicht kulturell angepasst. In Leserkreisen, die dieser Kultur fremd sind, wird solche Literatur dann mitunter als exotisch beworben. Das kennt man, jetzt gesehen aus unserem europäischen Kontext, zum Beispiel von Literatur aus Lateinamerika oder Ostasien. Unter diesen Voraussetzungen können wir also nicht nur von Übersetzungen eines Ausgangs in einen Zieltext sprechen, sondern auch von Übersetzungen aus einer Ausgangs- in eine Zielkultur. Aber damit nicht genug. Jetzt könnten wir sogar noch einen Schritt weitergehen und die Idee von Übersetzung von der Sprache lösen. Ja wirklich, das klingt völlig irre, ist aber in unserem Alltag genauso allgegenwärtig wie sprachliche Übersetzung. Über diese sogenannte nichtsprachliche Übersetzung sprechen wir in einer anderen Folge aber noch genauer. Deshalb will ich an dieser Stelle nicht mehr dazu sagen. Behalten wir erstmal einfach im Hinterkopf, dass es so etwas wie nichtsprachliche Übersetzung überhaupt gibt. Wir sehen also, Übersetzung ist ein richtig umfangreiches Thema, das auch in der Wissenschaft heiß diskutiert wird. Und auch die Herausforderungen, vor die uns Übersetzungsprozesse stellen können, sind für die Wissenschaft ein hochinteressantes Feld.
Nach so viel theoretischem Einblick in das Feld der Übersetzungen wollen wir jetzt zum Schluss nochmal jemanden aus der Praxis zu Wort kommen lassen. Also jemanden, der sich beruflich, täglich und ganz praktisch mit Übersetzungen beschäftigt. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar die Übersetzerin und Dolmetscherin Regina Brodmann. Regina, ich stell dich kurz vor. Du hast im Jahr 2016 die Übersetzungsagentur RMB Languages gegründet, wo du Übersetzungen und Dolmetschungen anbietest. Du hast in Magdeburg und in Edinburgh das Fach Dolmetschen und Übersetzen studiert und du bist in deiner Arbeit spezialisiert auf unter anderem Tourismus, auf Kulinarik und auf Umwelt, wo du unter anderem auch für das Online-Magazin Manga Bay übersetzt. Und du bist heute hier, um mit uns Theoretikern ein bisschen über die Übersetzungspraxis zu reden. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Als erstes würde mich natürlich interessieren, wieso wird man Übersetzer und was hat dich sozusagen in den Beruf gelockt?
Ich wollte immer ganz viel mit Sprachen arbeiten. Ich wollte ganz viel Sprachen lernen, am liebsten auch ganz viel verreisen. Und da dachte ich mir, Übersetzen und Dolmetschen wäre der perfekte Weg in dieses Feld.
Und wenn du jetzt heute drauf schaust, was machst du so konkret für Übersetzungen? Also für was zum Beispiel könnte ich dich jetzt anheuern?
Eigentlich für alles. Damals in meinem Studium hat man mir gesagt, ich soll mich auf ein, zwei große Themen konzentrieren. Damit ich in diesen Bereichen auch professionell am besten ausgerüstet bin. Aber in der Praxis habe ich dann herausgefunden, dass das nicht funktioniert. Gerade am Anfang habe ich nie so die Möglichkeit gehabt, mich auf ein großes Thema zu spezialisieren, weil ich viel mit Agenturen zusammengearbeitet habe und die mir praktisch einfach das geschickt haben, was sie gerade gebraucht haben. Also Anleitungen, Verträge, auch in verschiedenen Themenbereichen. Also in der Praxis, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig wird, sich auf zwei, drei große Themen zu konzentrieren, wenn man wirklich Geld verdienen möchte.
Das heißt also, du musst im Grunde sehr breit gefächert sein, dich aber dann trotzdem in was auch immer da auf dich zukommt, wahrscheinlich erstmal sehr genau einarbeiten.
Genau, ja. Also theoretisch, meistens sind die Fristen relativ eng. Das heißt, man arbeitet sich mit der Übersetzung in das Thema ein.
Du bist nicht nur Übersetzerin, sondern auch Dolmetscherin. Für mich als Laie ist der Unterschied, dass das eine schriftlich, das andere sprachlich ist. Kann man das so sagen?
Ja, genau, ja.
Was würdest du sagen, wo ist der, abgesehen davon, der große Unterschied? Worauf kommt es bei den verschiedenen Sachen an und was ist vielleicht, ist eines einfacher als das andere?
Also bei den Übersetzungen hat man theoretisch viel mehr Zeit. Man kann sich die Zeit nehmen, die perfekte Formulierung für einen Satz zu finden. Während beim Dolmetschen, also gerade in meinem Feld, ich arbeite viel im Gericht beispielsweise, hat man meist nicht die Zeit, sich groß zu überlegen, wie sage ich das jetzt am besten. Die Person, für die du normalerweise dolmetscht, möchte eine Übersetzung haben und die soll nicht, also die soll theoretisch natürlich perfekt sein, aber man hat halt nicht die Zeit, sich lange Gedanken darüber zu machen. Man muss etwas liefern.
Ja, spannend. Ich habe natürlich dich ein bisschen gegoogelt und bin auf deiner Homepage auf den Slogan gestoßen, mit dem du dich selbst bewirbst, sage ich mal. Der Schlüssel für ihr Sprachschloss. Das ist eine sehr schöne Metapher und ja, mich würde interessieren, wie kamst du auf diese Metapher und welche Gedanken stecken dahinter, Schlüssel und Schloss?
Also ich mag dieses Bild eines Schlosses und ich liebe die Idee, dass ich jemandem ja, dass eine Tür öffnen kann zu einer anderen Sprache, die derjenige beispielsweise nicht hätte öffnen können, ohne meine Hilfe. Und ja, also ich finde einfach diese Idee eines Schlosses extrem spannend. Das Öffnen eines Schlosses, das Lösen eines Geheimnisses, das finde ich extrem spannend.
Das heißt, Übersetzen ist im Grunde auch so ein bisschen wie Geheimnisse lüften oder Rätsel knacken, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, ja, klar.
Schön. Du schreibst auch, dass du sehr viel verreist auf deiner Homepage. Ist es dir wichtig, dass du bei den Sprachen, in die du übersetzt oder aus denen du übersetzt, die Kultur kennst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich übersetze meistens vom Englischen ins Deutsche. Das heißt, die Kulturen sind sich relativ ähnlich. Aber es gibt verschiedene Dinge, die einem Laien nicht auffallen würden und die zu Problemen führen könnten, theoretisch. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig bei einer Übersetzung, das im Hinterkopf zu haben und die Übersetzung dann auch dementsprechend anzupassen an die Kultur, in die das Ganze übersetzt wird.
Okay, verstehe. Ja, uns interessiert natürlich für unseren Kapselwurf vor allen Dingen die Tücken der Übersetzung und was bei Übersetzungen schieflaufen kann. Als allererstes, was ist für dich denn eine gute Übersetzung? Was macht eine gute Übersetzung aus?
Persönlich finde ich, dass eine Übersetzung dann gut ist, wenn ich sie lese und nicht sofort den Originaltext vor Augen habe. Wenn ich sie lese und nicht weiß, wie das Original geklungen hat. Und da kommen wir auch schon wieder zurück auf diese Kultursache, aber auch zu direkte Übersetzungen. Man hört es einfach raus, wenn jemand einen Text übersetzt und sich nicht mit dem Publikum auseinandergesetzt hat, sondern einfach wirklich jeden Satz Wort für Wort zum Beispiel übersetzt hat.
Was empfindest du beim Übersetzen als schwierig?
Also persönlich, es gibt natürlich immer Themen, mit denen man nicht so gut zurechtkommt, aber ich finde, das Schlimmste ist immer eine zu enge Frist, wenn man nicht genug Zeit hat, Recherchen durchzuführen, wenn man praktisch einen Text vor die Nase gesetzt bekommt und man praktisch am nächsten Tag abgeben muss. Das ist natürlich immer problematisch.
Ja, damit können wir uns alle identifizieren. gibt es denn etwas, das dich an Übersetzungen stört, wo du sagst, da müsste man aufpassen, das müsste man anders machen?
Also ich glaube, ein großes Problem sind die Kunden, die eine Übersetzung anfordern. Das klingt jetzt hart, aber wenn man einen Text bekommt und eine gute Übersetzung macht und dann schickt man das an den Kunden zurück und der möchte das aber ganz anders. Und Kunden haben meistens keine Ahnung, wie das Übersetzung funktioniert. Die wollen praktisch eine Wort-zu-Wort-Übersetzung und das funktioniert meistens nicht. Das heißt, ich kann eine noch so gute Übersetzung abliefern, aber wenn der Kunde eine ganz andere Vorstellung hat, dann muss ich das Ganze nach seinen Wünschen machen. Und das finde ich frustrierend, wenn ich weiß, das wäre aber besser, wenn ich das so gemacht hätte, aber der Kunde möchte das ganz anders haben.
Hattest du schon Fälle, die für dich unübersetzbar oder nicht adäquat übersetzbar waren?
Also Slogans finde ich ganz, ganz schwierig. Überhaupt Marketing und Werbung, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu übertragen, wenn es um Wortspiele geht oder um Aphorismen oder also was sehr, sehr kreative Sachen, die man einfach nicht, die sehr, sehr schwierig zu übersetzen sind.
Ja, eine letzte Frage. Besonders schreckliche Übersetzungen entstehen ja, wir haben es in dieser Folge ein, zwei Mal gehört, durch digitale Tools wie zum Beispiel den Google Translator und Anverwandte. Was kann eine professionelle Übersetzerin, hier darfst du gerne Werbung für deine Zunft machen, Was ein Übersetzungstool nicht kann.
Also ein Übersetzungstool hat kein Gehirn. Das Übersetzungstool sieht einen Satz aus dem Kontext herausgerissen und übersetzt ihn Wort für Wort. Das ist ganz klar, wenn du ein Sprichwort in Google Translate eingibst und das Tool das Wort für Wort übersetzt. Das macht dann hinterher natürlich gar keinen Sinn. Das heißt, wir Übersetzer haben das Hirn, das nötige Hirn, um so einen Satz im Kontext zu übersetzen. Und dieser Kontext ist ganz, ganz wichtig.
Ist doch ein schönes Schlusswort, denn bei Kontext fällt uns natürlich auch wieder der kulturelle Kontext ein und natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, die Kreativität, die eben auch vonnöten und natürlich eine menschliche Tugend ist. Ja, Regina, vielen Dank für das Gespräch. Danke für den Einblick in deine Arbeit und in dein ganz praktisches Übersetzungsverständnis. Ja, und an dieser Stelle auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Beim nächsten Kapselwurf führen wir das Thema weiter und schauen uns an, was passiert, wenn Übersetzung und Politik aufeinandertreffen. In welchen Kontexten findet solche politische Übersetzung statt und was macht sie politisch? Wie wird Übersetzung auf internationaler Ebene organisiert, etwa bei der EU? Und vor allem, welche Herausforderungen und welche gelungenen oder grotesken Übersetzungsprodukte ergeben sich daraus? Seien Sie auch dann wieder dabei und werfen Sie mit uns gemeinsam die Kapsel. Bis dahin und verlieren Sie sich nicht in der Übersetzung.
Kapselwurf Podcast.
Bei dieser Hitze habe ich Hunger auf was Leichtes. Ich glaube, ich probiere mal einen Gehirnsalat. Und zum Nachtisch Rücksprache mit Aprikosen.